Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Natalia Prihonitska ist in dieser Stunde unser Gast. Sie ist Politikwissenschaftlerin, sie ist in der Ukraine geboren und lebt seit 2004 in Deutschland. Und ich freue mich, dass Sie ins Studio gekommen sind. Schönen guten Tag im Deutschlandfunk Kultur, Frau Prihonitska.
Schönen guten Tag.
Ich nehme mal an, Sie stehen, obwohl Sie hier eben schon sehr, sehr lange leben, in dauerndem Kontakt mit Leuten in der Ukraine. Was haben Sie zuletzt von dort gehört?
Ich war auch im August in der Ukraine tatsächlich zum letzten Mal. Und ich erlebe die Ukraine als ein sehr resilientes Land, auch die Menschen, dass trotz des täglichen Beschusses Menschen nicht vorhaben, das aufzugeben, das Land zu verteidigen. Und das spürt man auch im Alltag.
Ich nehme aber an, dass auch Ihr Alltag, obwohl Sie hier sind, aber mit dauernden Besuchen, wie Sie auch gerade sagen, seit Februar 22 eigentlich so eine Daueranspannung ist, oder?
Ist es auch. Und das würde ich sogar mit einem Marathon vergleichen, den man in einem Sprinttempo bewältigen muss. Es ist viel, sehr viel zu tun, anfänglich von den Aufgaben, die man hier sonst erledigen muss als Mensch,
das
alltägliche Leben, aber es kommt vieles dazu, weil es kamen viele Menschen aus der Ukraine und wir versuchen mit den Organisationen gemeinsam mit vielen anderen auch zu helfen, aber auch politische Inhalte, die einen sehr, sehr beschäftigen.
Kann man sich schon vorstellen, dass der Tag da nicht genug Stunden haben kann für unseren Gast, für die Politikwissenschaftlerin Natalia Prihonitska. Die Ukraine können wir aber durch Sie auch mal jenseits der Kriegsberichterstattung in dieser Stunde kennenlernen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Politologin Natalia Prihonitska ist seit ihrem 16. Lebensjahr in Deutschland, das heißt mehr als die Hälfte ihres Lebens, hat sie beide Gesellschaften im Blick. Und genauso will ich Sie jetzt auch fragen, Frau Prihonitska. Was fällt Ihnen ein, wenn ich Sie frage, was ist typisch deutsch, was ist typisch ukrainisch?
Ah, das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Typisch deutsch würde ich sagen, die Pünktlichkeit. Also auf jeden Fall das Stereotyp schlechthin.
Das hören wir gern.
Und Ordentlichkeit, also so die Absprachen werden eingehalten. Man hat Verlass auf Deutschland, so. Man kann sich auf Menschen aus Deutschland verlassen. Und typisch ukrainisch würde ich sagen, die Warmherzigkeit, also diese offene, sehr freundliche und Widerstandsfähigkeit, das würde ich tatsächlich auch für die Ukraine.
Und das Schöne für Sie ist ja, dass Sie beide Zuschreibungen auf sich vereinen können. Typisch deutsch, typisch ukrainisch. Wenn Sie die Ukraine beschreiben sollen, weil wir wollen jetzt mal weg so ein bisschen von dem, was uns alle seit mindestens eigentlich fast schon 2 Jahren jetzt beschäftigt. Wenn Sie die Ukraine beschreiben, was ist Ihnen das Wichtigste?
Dass die Ukraine sehr vielfältig ist, dass die Ukraine auch von der Fläche her das größte Land auf dem europäischen Kontinent ist, was wenig bekannt ist und sehr nah auch an der Europäischen Union ist, mitten in Europa, dass sehr vieles Sehenswertes in der Ukraine ist, dass es ein sehr, sehr schönes Land zu bereisen ist und zu erkunden. Und wie ich schon meinte, vielfältig.
Vielfältig.
100 nationale Minderheiten leben in der Ukraine, laut den aktuellen Statistiken. Oder genau, was heißt aktuellen? Ich beziehe mich eher auf die Statistik von 2001. Das ist so die alleraktuellste. Das war die letzte Zählung in der
2001.
Ukraine.
2001.
Eins, genau. Deswegen aktuell ist so, naja.
Relativ, genau.
Aber genau, das ist die letzte offizielle. Was ich sagen möchte, dass es sehr, sehr heterogen ist. Das ist sehr lebendig und das ist sehr europäisch.
Weil ich habe nämlich so ein bisschen auch das Problem, dass es kaum eine Nachrichtensendung gibt, wo wir nicht in die Ukraine gucken, aber das Leid kriegen wir mit, den Krieg kriegen wir mit, aber das eigentliche Wissen über das Land, das ist ja doch wahrscheinlich nicht so ausgeprägt hier. So eine Beobachtung, die ich nämlich tatsächlich an mir selber auch gemacht habe. Das war so meine oder auch die deutsche Überraschung, als wir vom Online-Unterricht für Schulkinder erfahren haben, die hierher geflüchtet sind. Also Online-Unterricht haben deutsche Schulen während Corona nur unter großen Schwierigkeiten hingekriegt. Und die Ukraine schafft das im Krieg. Das hätten viele, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Wie digital fortschrittlich ist die Ukraine aufgestellt? Das sind ja immer so Sachen, die man irgendwie gar nicht im Blick hat.
Ich freue mich sehr, dass Sie das Digitale ansprechen, weil das ist einer der Beispiele, die ich sehr gerne auch bringe. Die Ukraine ist ein sehr digitalisiertes Land und entwickelt sich weiterhin in diese Richtung. Zum Beispiel, es gibt in der Ukraine eine App, die sich jeder Mensch installieren kann im Handy. Und da haben sie alle ihre Papiere, alle ihre Dokumente. Sie können auch in der Verwaltung die Anträge stellen. Sie können ein NGO anmelden. Sie können eine GmbH anmelden über Smartphone. Mhm. Das wäre
ein Traum.
Ein Traum, genau. Manchmal denkt man sich, auch die Ausweispapiere sind alle im Handy drin.
Und das ist dann, also weil Sie sagen digital oder auch die moderne, Stadt und Land, oder gibt es da große Unterschiede?
Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, aber trotzdem sind die nicht sehr so gravierend. Und diese App heißt Dia, und aus dieser App entwickeln sich auch andere Ressourcen. Und da wir darüber schon sprechen, die Reform der Dezentralisierung, weil das hängt alles damit miteinander zusammen. Das heißt, von dem Zentrum in Kiew gehen Befugnisse und auch Gelder in die Regionen. Und so ist es auch mit der Digitalisierung, dass man dann vor Ort und Frau sich drum kümmern kann, die Anträge eben dann vor Ort erledigen kann und alles übers Handy.
Den meisten Deutschen fallen wahrscheinlich die Stichworte zur Ukraine ein, irgendwie Krim, Krieg, Krise, Korruption. Warum ist das so? Warum glauben Sie, ist das so?
Ganz ehrlich würde ich am besten über dieses Thema promovieren, um auch wissenschaftlich darüber Zahlen bringen zu können. Meine These ist, dass damit zusammenhängt, dass es ein bestimmtes Bild über sehr, sehr viele Jahre über die Ukraine vermittelt wurde, auch von außen, und dass es nicht so viel Interesse an der Ukraine gab, auch mit dem Verständnis oder Unverständnis, dass die Ukraine wirklich sehr nah an Deutschland liegt, dass die Ukraine uns allen als der deutschen Gesellschaft auch nahe steht, und es ist anfänglich von der Kultur, von der Wahrnehmung in der Kultur der Ukraine. Und das hat einen geschichtlichen Ursprung auch, dass auch Russland und damals auch die Sowjetunion eine Dekolonisierung, eine Kolonisierung der Kultur betrieben hat. Das heißt, dass viele Dichterinnen oder Komponistinnen, Komponisten als russisch wahrgenommen wurden und aber nicht als ukrainisch. Und das ist nicht nur ein Beispiel für die Ukraine, aber auch für Belarus, für Moldau, für Georgien, für viele Länder, die ehemals in der Sowjetunion waren. Genau. Das ist ein großes Thema, wo wir über Dekolonisierung dann sprechen würden.
Sie versuchen ja tatsächlich das Bild hier in Deutschland auch ein bisschen vielfältiger, die Vielfalt und uns mitzuteilen, auch die Modernität und auch das, was aktuell in der Ukraine läuft, jetzt jenseits von Kriegshandlungen, also von Verteidigungshandlungen. Sie machen eine Podcast-Reihe, Ukraine Memo heißt die. Ich habe mir eine Folge angehört über die Korruption bzw. über die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine und hatte den Eindruck, also die Bevölkerung nimmt es auch nicht mehr hin, die Korruption, oder? Wir haben ja gehört, dass jetzt mitten in dieser Verteidigungssituation der Vizeverteidigungsminister wegen Korruptionsvorwürfen erstmal entlassen wurde, beispielsweise. Mehrere Menschen, ja.
Es freut mich sehr, dass Sie den Podcast auch erwähnen. Das ist ein Podcast vom Institut für Europäische Politik, und ich moderiere diesen Podcast, und das ist wirklich ein Versuch seit 2020, die Ukraine sichtbarer auch zu machen, auch im Analytischen, dass man Themen bringt und nochmal darüber vertiefter spricht. Es entwickelt sich auch weiter und spannende Themen kommen auch auf die Tagesordnung. Korruption. Menschen wehren sich tatsächlich seit sehr vielen Jahren dagegen. Und wenn wir zurückblicken auf den Euromaidan und die Revolution der Würde 2013, 2014, war das genau dieser Moment, wo Menschen gesagt haben, es reicht. Der Ausgangsmoment war ja eigentlich, wo junge Menschen, junge Studierende sich übrigens auch, es jährt sich auch der 10. Jahrestag des Euromaidans, versammelt haben, weil sie gegen diesen Nicht-Unterschreiben des Assoziierungsabkommens in Vilnius waren und dagegen protestiert haben, weil junge Menschen, also Studierende überwiegend waren, dass junge Menschen gesagt haben, wir möchten aber eine europäische Zukunft, eine Zukunft in der Europäischen Union, in einer demokratischen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft, wo Rechtsstaatlichkeit und keine Korruption herrscht. Und da wurde es gegen diese Menschen vorgegangen. Und nach dem Zusammenschlagen der Studierenden kamen noch viel, viel mehr Menschen auf die Straßen in ganz Ukraine und gegen die Korruption demonstriert. Und das war genau diese Chance, das Land zu verändern, gegen die Korruption zu demonstrieren.
Ja.
Und doch vielleicht ein Satz dazu. Den letzten Umfragen zufolge waren das beinahe 80% der Menschen, die angegeben haben, sie würden die Korruption aktiv anzeigen, auch die Alltagskorruption.
Weil das macht ja einen Unterschied. Ne? Ich bin gegen
Fall.
Korruption, würden ja wahrscheinlich 100% der Menschen unterschreiben. Aber tatsächlich aktiv und selbst da etwas zu unternehmen, das ist ja nochmal eine andere Frage. Zumal, ich denke jetzt in einer Kriegssituation, in der sich eben die Ukraine befindet, in einer Verteidigungssituation, ist ja eigentlich der Zusammenhalt der Leute das Wichtigste. Aber ich wollte Sie eben fragen, inwieweit laufen aber trotzdem auch die notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen? Also wie ehrlich ist man wirklich in der Ukraine zueinander? Also wenn ich an Feminismus denke oder ans Queersein, da gibt es natürlich auch genau solche Auseinandersetzungen wie in jeder Gesellschaft. Aber können die im Moment eigentlich ausgetragen werden?
Ich denke, in der herausfordernden Situation ist vieles nicht so möglich, wie wir uns das gerne vorstellen oder wie Menschen das gerne umsetzen würden. Dennoch möchte ich sagen, dass vieles trotzdem jetzt im Laufe des Krieges umgesetzt wurde, auch der Reformprozess im Allgemeinen. Das heißt, es geht auch um Rechte für Minderheiten. Es geht um die Korruptionsbekämpfungsgesetze. Und ich spreche von einem Zeitraum eben seit Beginn des Krieges. Das sind ja 9 Jahre. Der Krieg ist im 10. Jahr. Und da ist sehr viel Fortschritt zu sehen. Ich wünschte mir, die Ukraine könnte noch mehr erreichen, aber mit einem vollumfänglichen Krieg im Land ist es tatsächlich sehr, sehr herausfordernd.
Und Sie datieren ihn auf 10 Jahre, weil Sie sagen, 2014 ging der Krieg gegen die Ukraine los. Politologin Natalia Prihonitska war im Februar 2022 in der alten Heimat in der Ukraine. Frau Prihonitska, was ist Ihnen da am... Ja, oder was war Ihre erste Reaktion am 24. Februar 2022?
Ich wollte es, glaube ich, nicht glauben.
Mhm.
Aber ich bin ja in die Ukraine gefahren, schon geflogen noch damals am 14. Februar, weil ich gedacht habe, dass eine vollumfängliche Invasion passieren wird.
Apropos vollumfänglich, das ist ein Wort, was in ukrainischen Medien, glaube ich, immer gebraucht wird, oder? Das Wort vollumfänglich.
Genau, weil der Krieg dauert ja, also Russlands Invasion fand mit der Annexion der Krim schon statt und auch die Invasion in den Donbass, wo die ukrainisch-russische Grenze nicht gesichert war, wurden Waffen reingefahren aus Russland. Das heißt, die Invasion fand 2014 statt, nur sie wurde nicht so wahrgenommen und es wurde so oft von der Krise, von dem Konflikt gesprochen, was keiner war. Und der Krieg dauerte schon bis 24. Februar.
Und vollumfänglich jetzt,
weil das ganze Land.
Die gesamte Ukraine.
Genau.
Okay.
Überall. Also
und Sie hatten schon damit gerechnet, dass etwas passiert, weil ich meine, gut, man sah ja die Truppenaufmärsche auch.
Genau, ich gehörte, glaube ich, zu den wenigen Menschen, die sehr, sehr große Sorgen sich darüber gemacht haben. Eigentlich seit April 2021, wo 80.000 russische Soldaten schon an den Außengrenzen der Ukraine stationiert waren und sozusagen geübt haben, in Anführungszeichen. Mhm. Und vielleicht dann die Kulmination war der Oktober, aber davor auch der Aufsatz von dem russischen Präsidenten, dass die Staatlichkeit der Ukraine abgesprochen hat. Und das waren klare Anzeichen für mich persönlich und dann auch dann zum Januar hin war das schon wirklich.
Ja, aber
sehr,
wissen Sie, was ich mich jetzt gerade frage, wenn Sie sagen, Sie haben das so gesehen, mit einer solchen Nervosität und Anspannung sind Sie damit, aber warum dann hingeflogen? Also was hat Sie dann aber dorthin gezogen?
Ja, das war diese, das Vorstellen, dass meine, weil ich habe Familie in der Ukraine, mhm, und meine Schwester, mhm, und ihre Kinder und meine Oma, mhm, in der Ukraine sind, und wenn es passiert, was machen sie in Kiew, in einer großen Stadt, wo sehr, sehr viele Menschen sind, das war eine Horrorvorstellung für mich, und ich dachte, ich werde dann wahrscheinlich zu Fuß aus Deutschland in die Ukraine gehen. Deswegen dachte ich, ich fliege jetzt hin und hoffe, dass wenn das nicht passiert, dass, dann komme ich zurück. Und,
mhm, und was haben Sie dann gemacht, als es passiert war?
Naja, das war, wir haben sofort überlegt, was wir jetzt machen. Meine Oma hat gesagt, sie kommt nicht mit. Und meine, mhm, Schwester und mit Kindern. Wir haben uns dann auf den Weg nach Deutschland gemacht.
Mhm. Inzwischen verteidigt sich die Ukraine ja gegen diesen vollumfänglichen Angriff seit 600 Tagen, das war jetzt gerade vor kurzem. Der Stellungskrieg steckt fest, aber es gibt ja auch nicht betroffene Gebiete. Herrscht da eigentlich sowas wie Normalität oder Sie schütteln den Kopf, es gibt keine nicht betroffenen Gebiete?
Genau, das sehe ich so, deswegen, mhm, auch den Kopf gleich, mhm, geschüttelt, weil in der Ukraine ist man nirgendwo sicher. Auch in Lviv, ich war im Mai auf einem Medienforum von in Lviv ausgerichtet, das heißt im westlichen Teil der Ukraine, im westlichsten Teil der Ukraine, und 3 Wochen später war dieser Zentrum, wo wir waren, bombardiert und zerstört. Also auch die Wohn, also das ist im, mhm, Prinzip in einem Wohnbezirk. Deswegen ist in der Ukraine nirgendwo sicher. Wenn Luftalarm losgeht, das war jetzt im August auch so ein Fall, dass es ging los. Ich war auch in meiner Heimatstadt Tscherkiw. Das ist eine wirklich kleine Stadt. Und ich war seit 1,5 Jahren dort nicht. Bin hingefahren, um Freunde nochmal zu sehen und um die Familie zu besuchen. Und mitten in der Nacht ging Alarm los und ich hörte, dass etwas fliegt. Und mir war nicht bewusst in diesem Moment, dass es eine Rakete ist, die einfach Richtung noch westlicher fliegt. Später habe ich erfahren, was die Sache war. Aber in den Nachrichten, weil es gibt mehrere Apps, wo ein aktuelles Update kommt, wie sich die Raketen bewegen. Und man kann sehen, in welchem Teil der Ukraine jetzt die enorme Gefahr besteht. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass ich habe keine Zeit, jetzt rauszurennen, in den Keller zu rennen. Ich kann nur in meinem Bett bleiben. Und es kommt jetzt darauf an, ob, also habe ich Glück oder nicht. Und das ist, mhm, eine schreckliche Erfahrung. Und damit sind Menschen in der Ukraine alltäglich konfrontiert.
Und das eben jetzt seit 600 Tagen. Die Befürchtung ist ja auch, dass jetzt gerade zum Winter hin die Infrastruktur wieder beschossen wird, Stromwasserversorgung in Gefahr ist. Darauf kann man sich ja auch irgendwie nicht vorbereiten. Wie nehmen Sie denn die Stimmung in der Bevölkerung wahr?
Dieser Krieg, wie ich schon meinte, also mit 2 Millionen Menschen, die aus den östlichen Gebieten in die Ukraine, in die freien Gebiete der Ukraine umziehen mussten. Sie sind damit natürlich, haben schon Erfahrung in den letzten 8 Jahren. Ich habe deswegen mit diesen 600 Tagen, ich mhm, bin da immer so, weil eigentlich ist das dieser Krieg dauert sehr, sehr lange an und auch Hybrid wurde geführt. In den Medien war das davor. Man hat vieles mitbekommen, auch was passiert. Vorbereiten, ich denke, was ich mitbekommen habe, das ist auch immer interessant mit Menschen auf den Reisen, wenn man von einer Stadt in die andere sich bewegt, zu unterhalten. Etwas hat mich beeindruckt, als ein Mann zu mir meinte, wir haben uns schon so engagiert mit der Situation und ich hoffe einfach, dass es nicht weiter zerstört wird. Mhm. Weil eigentlich kommen wir gut zurecht damit, dass wir jetzt mit Holz heizen oder dass wir Generatoren beschaffen haben. Menschen helfen sich gegenseitig.
Aber da kann überhaupt keine Zukunftsvision sein, oder? Also man lebt im Moment, man versucht zu überleben, aber Zukunftsvision?
Ich glaube, das ist genau das, was in der Ukraine die Situation ist. Es gibt keine Pläne. Es ist schwierig zu vergleichen, wenn ich mich mit Freunden hier unterhalte, dass wir eben über Visionen sprechen. In der Ukraine geht es darum, wir leben heute und jetzt und wir schauen, dass wir das schaffen.
Und was für eine Friedensvision haben Sie? Weil diese Friedensverhandlungen, die beispielsweise China vorgeschlagen hat, sind für die Ukraine ja, wie ich höre, keine Option.
Es gibt ein Bewusstsein dafür und ich glaube auch wirklich stark in der Bevölkerung, dass es nicht möglich ist, gerade Verhandlungen jeglicher Art zu führen, weil Russland das nicht möchte auch. Weil es klare Anzeichen dafür gibt, dass Russland sein Ziel, was es gesetzt hat, die Ukraine zu zerstören, fortsetzt. Und deswegen ist diese Frage, wenn wir in der Ukraine darüber sprechen, dass man einen anschaut und sagt so, wie stellst du dir das eigentlich vor? Russland will das eigentlich auch gar nicht. Genau.
Die Solidarität mit der Ukraine ist ja groß, Europa, weltweit. Aber jetzt durch Terror gegen Israel und Eskalation im Nahost ist die Aufmerksamkeit natürlich jetzt durchaus woanders oder geteilt zumindest. Macht Ihnen das Sorge?
Es macht mir Sorge, dass es, dass Russland sich das Ziel gesetzt hat, zu demonstrieren, dass mit Gewalt, mit Terror und mit dem Besitz der nuklearen Waffen ein Versuch vorgenommen wird, die Weltsicherheitsordnung zu verändern und das durchzusetzen. Und ich glaube, die große Gefahr besteht daran, dass andere Länder sich das anschauen, andere Akteure sich das anschauen, die terroristischen Regime oder totalitären Regime, und es auch machen. Und sie sprechen von Israel, was sehr richtig ist, weil es ist absolut aktuell ist, auch mit den Nachrichten von heute Nacht. Aber auch Bergkarabach, das war kurz in den Medien, ist gar nicht mehr richtig in den Medien. 100.000 Menschen sind vertrieben. Und das ist etwas, was mir natürlich sehr große Sorgen macht.
Sagt Natalia Prihonitska. Die Politologin ist im Westen der Ukraine aufgewachsen. Ich glaube, Sie haben die Stadt auch eben schon genannt. Chortkiv, was ist das für eine Stadt?
Das ist eine kleine Stadt mit etwa 30.000 Einwohnerinnen.
30.000 Einwohnerinnen. Sie sind in einer Familie aufgewachsen, in der Politik, die Politologin schon immer eine Rolle spielte. Sind Sie politisch aufgewachsen oder wie würden Sie es beschreiben?
Ah, ich würde engagiert beschreiben. Engagiert. Meine Mama war sehr, sehr großes Vorbild für mich und ist mit ihrem Handeln. Sie ist eine Lehrerin gewesen und war aber sehr, sehr aktiv, was das Engagement in der Gesellschaft angeht.
Und das prägte Ihre Jugend auch, Ihre Kindheit? Also so, oder was würden Sie sagen, was hat Ihre Jugend geprägt, Ihre Kindheit?
Eine aktive politische Position, auch mein Opa. Also einfach das zu verstehen, dass jeder Mensch eine Position in der Gesellschaft auch politisch beziehen sollte, weil wir Individuen sind und auch Sachen beeinflussen können. Und uns für unsere Überzeugungen einsetzen sollen.
Also Sie auch schon als Kind wurden animiert dazu, selber eine Stellung zu beziehen?
Ja, würde ich schon so sagen. Beziehungsweise ich habe es gesehen, dass mein Haushalt sozusagen das gemacht hat. Wir hatten auch Diskussionen zu Hause. Ich fand es als Kind eigentlich nicht schön, immer, dass es Nachrichten immer liefen, weil das hat gestört irgendwie. Und später, und es wurde immer so gesagt, wahrscheinlich wie in jedem Haushalt, so, ey, wenn du erwachsen bist, verstehst du das erst. Aber das hat mich geprägt.
Und dann auch selbst, Sie haben sich selbst engagiert? Also
tatsächlich so aktiv erst in Deutschland. In der Ukraine war ich, als ich noch in der Ukraine gelebt habe, war ich Klassen- und Schulsprecherin, also eher so.
Das ist ja schon das erste Engagement.
Also auf jeden Fall auch so für wie möchten wir zusammen leben?
Ich möchte mitbestimmen.
Genau, was ist uns wichtig, auch in der Klasse, in der Schule und in Sport. Ich hatte früher Basketball gespielt. In Deutschland ging es eher darum, sich dafür zu engagieren, die Ukraine näher zu bringen. Genau das war mein Anliegen, großes Anliegen, mehr Verständnis füreinander zu schaffen.
Sie sind 2004 mit Familie nach Deutschland gekommen, da waren Sie 16. Also Sie sagen von Anfang an, dass der Wunsch, die Ukraine hier näher zu bringen, weil sie Ihnen so gefehlt hat, weil Sie eigentlich in der Ukraine verhaftet blieben im Herzen oder wieso?
Tatsächlich war der Grund dafür, weil ich als Russin in der Schule bezeichnet wurde. Ach. Ich wurde, am Anfang war das so gewesen und später war das eher witzig gemeint und das hat mich aber sehr gestört.
Wie Sie vorhin auch gesagt haben, der Unterschied wurde nie gemacht.
Genau.
Ne? Wobei da die Ukraine eben schon unabhängig war, also ein Land. Trotzdem.
Auf jeden Fall. Und das war für mich auch so ein Zeichen, weil ich tatsächlich das große Privileg hatte, aufs Gymnasium zu gehen. Ich war in Friedrich Ferdinand-Schunge-Gymnasium in Oranienburg. Das war, das ist eine gute Schule. Das heißt, dass ich dachte, hier ist das viel mehr Wissen vorhanden und die Wahrnehmung ist anders. Hatte ich gedacht und das war tatsächlich in der Realität anderes und das hat mich gestört. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich dagegen vorgehe. Also, weil ich sprach kein Deutsch und es war schwierig, sich zu verständigen, aber auch klarzumachen, dass die Ukraine ein unabhängiges Land ist. Und generell war das mir, glaube ich, schon am Anfang ziemlich bewusst, dass das Konzept, was ich persönlich falsch finde, Konzept Osteuropa in Anführungszeichen, ein falsches ist, weil die Länder im östlichen Europa nicht als Subjekte wahrgenommen werden. Das wird als so ein Zusammengefüge wahrgenommen und nicht differenziert. Und das finde ich immer noch sehr, sehr schade. Ich hatte später auch Osteuropa-Studien studiert, wo es immer noch so ist. Und Länder sollten als separate Länder wahrgenommen werden, mit separater Kultur und Tradition und Sprachen und Vielfalt.
Was für eine Möglichkeit hatte denn die 16-Jährige oder dann eben älter werdende, also Natalia, für die Ukraine irgendwie Aufklärung zu betreiben? Was haben Sie denn da gemacht?
Vorträge, Konzerte. Ich war in der Schultheatergruppe. Also genau die Sachen. Also Vorträge tatsächlich. Ich habe viel in der Ukraine auch mich freiwillig gemeldet, zum Beispiel im Geschichtsunterricht über die Korruption in der Ukraine zu erzählen. Also das Thema anzugehen, das war tatsächlich damals noch dieser Skandal, Korruptionsskandal auch, wo Joschka Fischer mit eingemischt war. Ich muss so lachen, weil es war so herausfordernd, auch darüber zu sprechen, wie schwierig das ist und dass das Land dagegen vorgehen möchte und dass die Menschen dagegen vorgehen möchten.
Helfen Sie meinem Gedächtnis nochmal auf die Sprünge. Welcher Korruptionsskandal, von welchem sprechen Sie?
Das war mit Visa verbunden, Visa-Korruptionsskandal. Und aber zu dem Zeitpunkt, also 2004, war auch die Orangenrevolution in der Ukraine. Und es war auch dieses aktive auf die Straße gehen möglich in Berlin. Also auch, weil meine Schwester zum Beispiel, sie war in der Ukraine und hat dort demonstriert. Ich war mit meiner Mama in Deutschland und wir haben hier demonstriert und später auch, meine Mama ist tatsächlich noch nach Kiew gefahren, war dort und ich war dann hier irgendwie mit Studierenden und recht jung noch. Aber das war, also diese Formate und mit Menschen sprechen. Ich habe persönlich gemerkt, dass es sehr, sehr viel bringt, mit Menschen in Austausch zu gehen und sich auch mit Fragen zu konfrontieren, die vielleicht einem nicht so angenehm sind, aber die sind wichtig, weil die Menschen beschäftigen.
Sie haben Osteuropa-Studien dann studiert und Sie sind Jurymitglied im Förderprogramm Meetup, deutsch-ukrainische Jugendbegegnungen gewesen. Das ist von der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Was wird denn da eigentlich gefördert unter anderem? Also sagen wir mal zwei Beispiele.
Das war ein großartiges Projekt, was bis, glaube ich, 2019 lief. Das läuft leider nicht mehr. Es ging darum, dass NGOs aus der Ukraine und aus Deutschland sich bewerben könnten mit einem Projekt. Und
gemeinsam?
Gemeinsam, ich überlege gerade, wie das war. Ich glaube, das war gemeinsame Bewerbung, dass man Partnerinnen im Land haben sollte, dass diese Verbindung, genau, es ging darum, diese Verbindungen zu stärken, vor allem auch für junge Menschen, bis 35 ist das definiert. Und das waren ganz vielfältige Projekte. Es ging um historische Inhalte, aber auch um die Traditionen, die uns verbinden, die beiden Gesellschaften, um die Vielfalt, um
also eigentlich genau das, was Sie, da kann ich mir richtig vorstellen, wie Sie darin aufgegangen sind, weil da haben Sie gefunden, was Sie immer irgendwie auch gesucht haben.
Das war absolut wundervoll, diese Erfahrung, auch diese Projekte, auch so viel Inspiration zu sehen, auch diese gemeinsame europäische Vision der Menschen zu sehen. Da gab es zum Beispiel auch ein Projekt zur Korruption, was ich so in Erinnerung habe, weil daraus was Größeres entstanden ist und wir damals das noch sozusagen bei den Anfängen gesehen haben. Das war ein sehr, sehr tolles Projekt und ich hoffe sehr, dass es jetzt im Weiteren in der Zukunft sowas Ähnliches auch nochmal gemeinsam geschaffen werden kann. Und wenn ich hinzufügen könnte, wenn man so an die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland denkt, es gibt tatsächlich ein deutsch-ukrainisches Jugendabkommen, das 1993 unterzeichnet wurde, was eine Zukunft auch jetzt hat, mit einem Gedanken zum Beispiel einer deutsch-ukrainischen Jugendwerkstatt oder Zukunftswerkstatt mit Leben gefüllt werden könnte und weiterentwickelt werden könnte, weil einfach der Zeit auch in Deutschland sehr viele junge Menschen aus der Ukraine leben. Und eine Verbindung sozusagen mit einer Option auf Rückkehr schafft, aber die Menschen jetzt abholt.
ein Vorschlag, eine Zukunftsvision unseres Gastes, Natalia Prihonitska, eine Netzwerkerin vor dem Herrn, wie wir hier hören, engagiert sich in diversen ukrainischen Organisationen, ist Gründerin und stellvertretende Vorsitzende der Allianz ukrainischer Organisationen, abgekürzt AUO. Welche Organisationen sind da so vereinigt?
Es sind sehr unterschiedliche Organisationen drin. Da sind mittlerweile etwa 15 und wir wachsen. Die Allianz ukrainische Organisation wächst.
Also da ist Kultur drin, da ist also nicht jetzt nur, nur humanitäre Hilfe, nur.
Sehr vielfältig. Also zum Beispiel Cinemova, das ist ein Kinoclub, aber auch macht Seminare für die politische Partizipation. Ukrdim, das ist virtuelles ukrainisches Haus, weil noch kein richtiges Civil Society Center gibt. Kultura, das geht hauptsächlich um Kultur, aber auch fast alle Organisationen, die dann auf der Homepage zu finden sind, machen sehr, sehr vielfältige Projekte. Aber auch zum Beispiel Organisationen, die sind gerade noch assoziierte Mitglieder, Kvitne Queer heißen sie, oder Positiv Ukraine, sind Menschen zum Beispiel, die aus der queeren Szene kommen, oder Studierende. Junge Leute,
genau. Also wie Sie es wollen, also vielfältig. Ich habe zum Beispiel geguckt und habe ganz viel virtuelle Kunst gesehen, also Kunstaktionen, aber auch Kunst dargestellt. Also durchaus politische Sprache, humanitäre Hilfe, kulturelles Leben. Also diese drei verschiedenen Aspekte, Bereiche werden da bedient. Ihr Hauptengagement ist aber doch nach wie vor humanitäre Hilfe, wahrscheinlich ihr es ganz persönlich, oder? Wie helfen Sie? Was versuchen Sie gerade alles zu organisieren?
Genau, nachdem ich aus der Ukraine kam, war diese Möglichkeit gegeben, ein Projekt zu leiten bei der Organisation Civil Fleet Support. Und gemeinsam mit meinem Team, gemeinsam bringen wir Sachen in die Ukraine. Und das ist operativ. Und das ist, was ich meine operativ, dass wir tatsächlich mit Hilfsgütern helfen. Und es gibt noch ein anderes Gefühl, weil in der Allianz ukrainischer Organisation geht es ganz oft um Softpower. Mhm. Und also in meiner Tätigkeit, jetzt Ukraine-Hilfe Berlin macht es auch physisch, bringt Hilfsgüter in die Ukraine. Und das gibt mir mit Kolleginnen, gibt sehr, sehr viel Kraft, weil ich sehe, wenn wir Baumaterial liefern, dann bauen wir die Ukraine jetzt auf oder wir helfen Menschen jetzt direkt. Und tatsächlich, es war ein sehr, sehr neuer Bereich, aber das war tatsächlich ein Ausweg für mich, im März 2022 mit der Situation überhaupt fertig zu werden in irgendeiner Art, dass ich gesehen habe, wir können auch direkt Hilfsgüter liefern.
Also das eine eben mental zu helfen oder auch wieder die Ukraine hier überhaupt sichtbar zu machen und auf der anderen Seite wirklich tatsächlich tatkräftig zu helfen. Also ich stelle mir vor, dass Sie wahnsinnig viel Zeit dafür investieren. Wie kriegen Sie nebenbei noch Job und Familie unter einen Hut?
Schwieriger. Das ist schwer zu kombinieren, weil nicht so viel Zeit bleibt. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr schlechtes Gewissen, dass ich zum Beispiel keine Zeit für meine Oma finde, die jetzt auch in Deutschland ist, die alleine ist. Also wir sind schon da, aber irgendwie so marginal, weil ich arbeite die meiste Zeit. Und sie sieht mich nicht, deswegen, nicht so gut. Aber ich versuche mich zu bessern.
Sie versuchen sich zu bessern. Sie haben auch eine eigene Familie, für die natürlich auch wenig Zeit ist. Jetzt über, außerhalb noch, also die Oma auf der einen Seite, die alte Familie, aber auch eine eigene neue Familie. Haben Sie eigentlich bei dieser, wenn das Herz so viel in der Ukraine ist, also das ist ja jetzt die Schilderung die ganze Zeit, haben Sie manchmal das Gefühl, ich möchte eigentlich auch in der Ukraine wieder richtig leben?
Ich schließe das nicht aus, in die Ukraine zurückzugehen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, wie, in welcher Funktion. Ich möchte auf jeden Fall, wenn ich in die Ukraine zurückgehe, dann auch eine ganz konkrete Aufgabe haben. Und ich glaube, ich kann vieles mitbringen, weil dieses Know-how aus Deutschland auch in der Ukraine zu teilen, aber auch von der Ukraine mitzunehmen und nach Deutschland zu bringen, das ist eine sehr große Chance. Und ich freue mich, dass ich diese Fähigkeiten habe.
Also Sie sind gerne Botschafterin der Ukraine.
Oh, danke für das. Das ist ein Kompliment.
Botschafterin der Ukraine zu sein.
Ich meine so im Sinne von Messages, also jetzt nicht im diplomatischen Sinne.
Nein, genau.
Genau,
Botschafterin
sondern,
aus Lust.
Genau, also mit, also Brücken. Brückenbauerin würde ich mich bezeichnen, dann in dem Fall.
Brückenbauerin hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade gesagt, also vielleicht Botschafterin der Ukraine, aber viel lieber eigentlich Brückenbauerin in die Ukraine. Das macht sie, seit sie 2004 in Deutschland lebt, mit ständigen Besuchen in der Ukraine. Frau Prihonitska, wenn man jetzt Ihnen Mittel zur Verfügung stellen muss oder einfach nur Zeit, schildern Sie mal ein Projekt, was Sie gerne umsetzen würden. Was läge Ihnen am allermeisten am Herzen?
Ein Projekt ist eine große Herausforderung. Ich glaube, ich würde am liebsten Menschen mit ganz vielen Ideen an einen Tisch bringen, die gemeinsam Projekte entwickeln. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, deutsch-ukrainische Zusammenarbeit zu stärken. Also mehr zu zeigen, wie viel uns verbindet, wie viel die Gesellschaften verbindet, weil es sind tatsächlich sehr, sehr viele Momente. Und mehr die ukrainische Diaspora in diese Prozesse mit einbeziehen, mehr Gehör für Menschen mit dem Background Ukraine verschaffen, wie wir das heute machen, dass sie mich einladen, wir darüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir näher aneinander. Ein sehr konkretes Projekt wird tatsächlich sehr herausfordernd zu nennen, aber so was wie Kommunikation in die Gesellschaft, Botschafterinnen vielleicht in Deutschland, aus der Ukraine und Deutsch-Background-Menschen, wie soll ich das beschreiben, Menschen mit dem deutschen Background in der Ukraine, dass auch die ukrainische Gesellschaft mehr über Deutschland erfährt.
Und das am besten in Stadt und Land.
Auf
dass
jeden
man
Fall.
Da auch verschiedenste Communities erreicht.
Oder digital.
Oder digital. Was ja in der Ukraine schon sehr gut möglich ist, wie wir uns hier jetzt gleich mal visionär Sie dazu beglückwünschen können. Natalia Prihonitska, vielen Dank für Ihren Besuch hier. Vielen Dank für diese Visionen, die Sie entwerfen.
Ich danke Ihnen.